Hi! Das war jetzt vielleicht etwas laut und schrill, aber herzlich willkommen beim Kompendium des Unbehagens und dem Aal. Mein Name ist Michael und ich heiße euch herzlich willkommen. Heute spreche ich hier alleine mal wieder. Ist das nicht traurig? Aber da müssen wir durch. Und zwar möchte ich heute über einen Film reden und noch so ein paar andere, die da ein bisschen dranhängen, aber primär über einen, und das ist Shin Kamen Rider von einem gewissen Hideaki Anno. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Und der hat ja vor einiger Zeit, um genau zu sein, im Jahre 2016 angefangen, so diverse, klassische Monster und andere wilde Action-Serien oder Filme oder Reihen wiederzubeleben. Also, ne, im Bereich Kaiju und Tokusatsu. Tokusatsu bedeutet ja eigentlich auch nur Spezialeffekte, und Kaiju hat sich ja mittlerweile etabliert als alles Mögliche, was irgendwie mit Monstern zu tun hat, und habt da vielleicht schon mal gehört. Jedenfalls hat er 2016 Shin Godzilla gemacht. Im letzten Jahr kam dann Shin Ultraman, den er zumindest geschrieben und produziert hat. Da hat er Regie geführt, Shinji Higuchi, der eben auch schon bei Godzilla mit dabei war als Co-Director und der auch an so Sachen gearbeitet hat, wie eben den drei Gamera-Film, die ich mit dem anderen Michael in letzter Zeit noch am Besprechen bin. Zwei haben wir schon, einer kommt noch. Und dieses Jahr kam jetzt endlich Shin Kamen Rider. Und wem das jetzt alles nichts sagt, da möchte ich dann mal ein bisschen erklären. Wir kennen ja alle, also Godzilla kennt hoffentlich jeder, der uns hier hört, ist ja so die bekannteste Monsterfilmreihe überhaupt, möchte ich behaupten. Und ging, glaube ich, los 1954, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, und damals noch in einem sehr gruseligen, bedrohlichen Ton, und das wurde dann irgendwann mehr zu so einem, Godzilla-Freund der Kinder und Beschützer der Erde-Kram. Und das ist ganz interessant, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, hier irgendwie so, das ging ja vor allem los mit wenn er anfängt, mit Ghidorah und so Kram zu kämpfen, oder wenn sein Sohn auftaucht und so weiter. Und da sind wir dann irgendwie in den 60ern. Das ist da irgendwie so die Tonalität, die da gerade gefragt war. Und in den 60ern kam dann aber auch eine Serie, die da heißte Ultra Q. Und die hat eine ganz abstruse Geschichte. Und zwar lief die halt irgendwie für eine Staffel und war sehr, sehr beliebt. Aber irgendwie haben die Kinder, wir wollen eigentlich lieber hier mehr Monsterkämpfe. Ne? Also das ist so ein bisschen angelehnt gewesen an so, Twilight Zone. Also so ein bisschen mysteriöse Geschichten. Und dann mit irgendwelchen Monstern oder irgendwelchen anderen Dingen. Und die Kinder, die das geguckt haben, die fanden die Monsterkämpfe am geilsten und wollten da gern mehr von. Naja, gut, machen wir Ultraman. Und zwar ist das dann ein quasi Superheld, der als normaler Mensch getarnt in so einer, das ist irgendwie so eine Organisation, die halt sich um Monsterangriffe kümmert oder sonstige Schäden abwendet, und immer wenn es dann doch ein bisschen zu krass kommt, dann verwandelt er sich in Ultraman, ist eine riesenhafte Gestalt und die kämpft dann quasi gegen die großen bösen Monster und das ist alles ein ganz großer Spaß für kleine Kinder. Und im Zuge dessen, also da kam dann so, habe ich neulich erst gelernt, das war damals so ein bisschen der Kampf Realserien gegen Anime. Da kamen dann so langsam die ersten Anime auf, unter anderem eben Astro Boy. Und dann war immer so ein Gerangel, was jetzt gerade am beliebtesten ist. Und dann kam aber eben Kamen Rider in den 70ern. Wenn ich das jetzt, ja genau, 71 ging es los. Und war ein riesen Hit. Und der Unterschied zu jetzt zum Beispiel Ultraman ist erstens, dass der Superheld quasi menschengroß ist. Na, es ist ein Cyborg, ein umgebauter Mensch. Und der kämpft nun quasi gegen andere Cyborgs, die eben auch so auf Menschengröße sind. Und die haben alle so irgendwelche Tieraspekte mit drin. Also der Held ist ein Grashüpfer. Ja, und der Ultraman ist halt ein quasi Außerirdischer, der riesenhaft ist, gegen riesenhafte Godzilla-ähnliche Kreaturen kämpft. Und hier ist jetzt aber das Ding, dass wir eben diesen Helden haben, der gegen eine quasi Nazi-Organisation kämpft und aber eigentlich als einer von ihnen anfing, und das ist so ein bisschen der Aspekt, der hier irgendwie ganz spannend ist, dass eben Gute und Böse im Prinzip gleich sind, nur eben der Held der Gehirnwäsche quasi entkommen konnte, und das ist irgendwie so eins der zentralen Elemente und der großen Unterschiede zwischen Kamen Rider und jetzt Ultraman. Und das ist auch generell, also ich kenne von beiden Originalserien die ersten paar Folgen, weiß ich, vielleicht 4, 5, 6, 7 Folgen. Und soweit mein Eindruck, Kamen Rider ist sehr 70er, viel psychedelischer, durchaus viel, viel brutaler. Also viele, die jetzt den neuen Film gesehen haben, sagen, oh mein Gott, das ist ja so brutal, weil da doch einige recht spritzige Szenen sind. Aber wenn man sich das mal anguckt, schon in der Originalserie, da werden Menschen weggeschmolzen, da gibt's einen Vampirbösewicht, dem wird ein Arm abgehackt, der dann quasi als heilender Rückenkratzer benutzt wird. Und also Sachen, also das war schon immer sehr brutal, und der Original-Manga, der damals rauskam, der ist wohl sehr, sehr wie der neue Film. Also, was ich gehört habe, ist, dass sich der neue Film sehr am Manga orientiert, auch was den Inhalt angeht, aber der Inhalt ist tatsächlich auch recht ähnlich zur Fernsehserie. Und insofern ist das schon sehr eine Hommage an die alten Filme, aber das finde ich eigentlich in allen diesen drei Filmen, also zu Marketingzwecken, es gibt ja dieses Shin irgendwas Universe, ich glaube Japan Heroes Universe, also da wurde dann noch Evangelion reingeschmissen, aber ich glaube, das ist einfach eher so eine Marketingaktion, um noch ein bisschen mehr da reinzukriegen. Und das sollte man vielleicht jetzt nicht zu überbewerten. Aber diese drei, finde ich, geben schon eine sehr gute Reihe. Und viele Leute haben jetzt irgendwie im Zuge dessen die große Frage aufgeworfen, so Shin Godzilla hätte ja so viel Neues geboten. Ultraman wäre eine sehr platte Nostalgienummer. Und was macht jetzt Kamen Rider? Und bevor ich dann noch ein bisschen mehr zu Kamen Rider komme, möchte ich dann noch mal ein bisschen über diese Frage reden, weil ich die sehr merkwürdig finde. Ich verstehe nur sehr bedingt, wo die Leute herkommen. Zu einem gewissen Grad denke ich mir, habt ihr nicht eigentlich alle irgendwie so ein bisschen Lack gesoffen? Gucken wir uns mal, also zu Ultraman kann ich da noch gar nicht so viel sagen, da habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber bleiben wir mal primär bei den beiden Anno-Filmen Ultraman, will ich noch ein bisschen was reinschmeißen. Also viele sagen, Godzilla hätte so viel neu und anders gemacht. Und sie beziehen sich immer auf zwei Aspekte. Erstens, weil das eben diesen modernen Bezug hat zu Fukushima. Und zweitens, wegen der ganzen Satire-Nummer, die da abgefeiert wird. So, und natürlich ist das mit Fukushima in Häkchen ein Glücksgriff gewesen. Aber ich finde es gar nicht so spektakulär. Die Grundprämisse, also der Film orientiert sich ja schon sehr am Original 54er, wo Godzilla durch eben Atombomben und so weiter mutiert ist und dann zur ultimativen Horrorvision wird. Und hier ist das halt transportiert oder transferiert auf die Fukushima-Katastrophe. Und ja, das ist natürlich ein cleverer Kniff, aber eigentlich nicht so wahnsinnig originell. Es ist halt sehr zeitgeistig und das passt halt wunderbar. Ist aber eigentlich auch nur das, was früher auch schon gemacht war. Früher hat man, okay, die Atombomben sind noch nicht so lange her, das greifen wir auf. Und jetzt sagt man, hey, Fukushima ist noch nicht so lange her, greifen wir das auf. Also, ja, ich finde das jetzt nicht so die... Also es ist natürlich toll, dass das so gelöst ist und dass man das so angegangen ist. Und ich möchte das nicht kleinreden, aber es ist jetzt nicht so die wahnsinnig herausragende intellektuelle Transferleistung, die jetzt alles grundlegend anders macht. Man hat es halt ein bisschen modernisiert und das, finde ich, haben die anderen beiden Filme auch gemacht. Und ja, dann haben wir das Ding mit der Satire und da würde ich ja echt sagen, da ist keine Satire. Null, gar nicht. Ne, es wird immer gesagt, der Film greift die Regierung an und stellt sie als inkompetent und dumm dar. Was ich von japanischem Publikum gehört habe, ist einfach nur so, ja, der zeigt die Regierung, wie sie eben zu Fukushima-Zeiten agiert hat. Also das ist einfach eine realistische Darstellung dessen, was passiert ist und wie sie dann eben auch quasi Transferleistung in dieser Situation reagieren würden, basierend auf dem, wie sie real reagiert haben. Und ich sehe das nicht als Satire, denn wäre es wirklich so, dass man sagt, oh, die schlechte Regierung, dann würde man nicht, und das ist das, wo sich viele Leute in Japan aufgeregt haben, hinterher sagen, oh, hier die großartige Regierung, die wir jetzt haben, die rettet uns den Arsch. Denn, ja, das ist das, wo der Film am Ende hinausläuft. Und was ich darin sehe, viele Leute sagen ja, der Film hätte keinen Protagonisten. Ich glaube, der wurde damals in Japan auch beworben mit Godzilla gegen Japan. Und die japanische Regierung ist hier der Protagonist und die japanische Regierung macht die klassische Heldenreise durch. Ne, also wir haben die zu Anfang als relativ inkompetent und unwillig hier irgendwie was zu tun, ne, und der ganzen Geschichte zu glauben, das ist der Anfang der Heldenreise, ne, und dann haben wir das große Scheitern des Helden, das ist der Mittelpunkt, und dann macht er eine Entwicklung durch, in diesem Fall haben wir eben eine neue Besetzung für die Regierung, die kompetenter ist und intelligenter ist. Und die kriegen es dann eben gebacken. Und ja, ich würde das nicht als politisches Statement sehen. Also viele Leute, die sich mit Anno viel, viel besser auskennen als ich, sagen auch, dass er eigentlich ziemlich unpolitisch ist. Und das spielt auch in den nächsten Punkt rein, dass in Japan sich eben viele Leute darüber empört haben, dass der Film so nationalistisch wäre, wo ich auch nicht unbedingt mitgehen würde. Ne? Einerseits sagt man ja, das Militär wird hier eben als so positiv dargestellt, aber das Militär ist eigentlich auch nur eben ein Werkzeug der Regierung und dementsprechend hast eine gute Regierung, kann das Militär auch durchaus sinnvolle Dinge tun. Ne? Also und ja, viele Leute, die sich eben mit Anno beschäftigt haben, sind da eher der Meinung, dass das sein Ansatz ist zu sagen, hey, wir haben eine inkompetente Regierung, die nicht auf Fakten und Wissenschaft hört. Und wenn dann eben die Regierung übernommen wird von kompetenteren Leuten, die eben ihr Handeln auf Wissenschaft basieren, dann wäre das quasi eher der Sieg der Nerds. Also, dass das Anno quasi hier die Nerds und Geeks als die großen Helden darstellt, weil jetzt plötzlich die Wissenschaftler, auf die vorher niemand hören wollte, na so irgendwie die Querköpfe und Frauen und so, ne, die sind jetzt plötzlich da, um den Tag zu retten, was meiner Meinung nach auch so ein bisschen gegen diese Nationalismus-Theorie geht. Ja, der Film ist so ein bisschen gegen die USA, wobei natürlich die eine Frau, die da aus den USA kommt, natürlich auch durchaus in die Pläne mit involviert ist und der Film sich ja primär gegen diesen Drang, den amerikanische Monsterfilme immer haben, dass irgendwer eine Atombombe auf das Monster schmeißen will. Dass man einfach diese Katastrophe unbedingt vermeiden möchte. Und dann aber die japanische Regierung im Film aber eben auch auf internationale Hilfe angewiesen wird. Der Film also letztendlich sagt, hey, wenn wir eine kompetente, intelligente Regierung haben, die international sich mit anderen zusammentut und dann was Schlaues macht, anstatt einfach nur dumm zu sein und Bomben zu werfen, dann ist das ziemlich gut. Und ich weiß nicht, wie man das unbedingt als große nationalistische Botschaft sehen kann. Wäre es so nationalistisch, hätten sie nicht die internationale Hilfe gebraucht. Ne, die lustigen Deutschen, die dann noch rumlaufen und so. Und ja, es ist natürlich, habe ich auch gehört, ein paar Leute haben sich darüber aufgeregt, dass dieses ganze Bild der internationalen Diplomatie und so weiter total unrealistisch ist und das sind dann die gleichen Leute, die sagen, dass Monsterfilme sich nicht drum bemühen, realistisch zu sein. Was in diesem Film ein bisschen komisch ist, weil er sich vorher drum bemüht, eben realistisch zu sein. Aber ach, naja, will ich mich nicht drüber auslassen. Ich finde den Film ziemlich super. Jedenfalls würde ich sagen, der Film ist weder nationalistisch, noch ist da groß Satire drin. Also nur, weil man halt sagt, hey, da sind inkompetente Menschen. Ja, das ist eine sehr normale, verbreitete Meinung. Ich kenne, glaube ich, wenig Leute, die sagen, oh, die japanische Regierung ist eigentlich recht kompetent. Nee, nicht so. Egal, jedenfalls, ich sage keine Satire, sondern das ist eine normale Figurenentwicklung. Wir haben den inkompetenten Helden zu Anfang, der halt noch kein Held ist und dann eben an Kompetenz gewinnt und den Tag rettet. Nur eben, dass hier der Held aus verschiedenen Figuren und Figurenkonstellationen besteht. Und insofern finde ich, also gerade auch ein paar Leute meinten hier im Original Godzilla, der Dr. Sedizawa wäre ja als Außenseiter quasi, der ist ja nicht so richtig in der Teil der Regierung und er würde als Außenseiter den Tag retten. Aber das ist ja hier eigentlich genau das Gleiche. Die Regierung braucht dann plötzlich Hilfe von eben kompetenten Wissenschaftlern und hört nur auf das, was die sagen. Also ich sehe da nicht so dieses überragende, oh mein Gott, dieser Film wirft alles um, der macht so viel neu, der macht so viel anders. Er modernisiert alles so. Und der hat jetzt natürlich den Vorteil, dass Godzilla verglichen mit Ultraman und Kamen Rider sich ursprünglich, also Anno ist ja für alle drei Filme zu den Ursprüngen zurückgegangen, zum Start. Und da war Godzilla eben nicht für Kinder. Godzilla ist da schon allein vom Anspruch her viel, viel weiter. Der wollte ein klares Statement setzen gegen im Original eben Atomwaffen. Und hier eben mehr so gegen, ja, ne, die generellen Probleme, die Atomkraft verursachen kann. Und die Unfälle, die damit in Zusammenhang stehen. Und das ist halt vom Ansatz her schon viel, viel komplexer und intelligenter, als das Kamen Rider und Ultraman in ihrer Ursprungsform taten. Und deswegen bietet sich das eben dann auch an, gerade im Zusammenhang mit der realen Tragödie, die geschah, dass man da einfach was Schlaueres draus macht. Und insofern, ja, hat Godzilla einfach von seiner Prämisse her einen Vorteil, dass man da eben was Tieferes reinhauen kann. Ne? Also hätte sich halt Anno dann auf spätere Godzilla-Filme eher berufen, dann wäre das wahrscheinlich genauso wenig politisch wie Ultraman oder Kamen Rider. Aber ja, mein Punkt ist, der macht eigentlich auch nur das Gleiche wie damals. Nur das Gleiche wie damals war eben ein bisschen cleverer als das Gleiche wie damals bei Ultraman und Kamen Rider. Will ich eigentlich nur sagen, deswegen sollte man halt ruhig Godzilla feiern, weil es ein geiler Film ist. Deswegen sollte man vielleicht die anderen beiden nicht abwatschen als die dümmeren oder weniger interessanten Filme. Ja, ich meine, Ultraman hat jetzt immer noch so dieses Element, wie geht die Regierung mit eben so Monsterangriffen, aber alles in einem seichteren, kinderfreundlicheren, witzigeren Ton. Und das finde ich aber auch total legitim. Und Kamen Rider macht dann eben auch nochmal was sehr Ähnliches, nur eben, dass er ein bisschen in die rohere, brutalere Richtung geht, die halt auch schon im Ursprung angelegt war. Und wenn man sich ein paar modernere Kamen Riders anschaut, oder auch nicht so modern, also im Zwischenraum zwischen Start und jetzt, die sind schon teilweise herb brutal. Also wenn man sich moderne Kamen Rider Serien anschaut, die Zielgruppe sind da kleine Kinder unter 10 irgendwo. Na, also das ist so ungefähr die gleiche Zielgruppe wie die Power Rangers. Das ist auch vom Stil her sehr ähnlich wie die Power Rangers. Ne? Du hast dann irgendwelche Typen in so Gummianzügen, die sich auf irgendwelchen Hinterhöfen und Gassen oder im Wald, wo schön billig ist zu drehen, prügeln. Und ist so die generische Kamen Rider Serie. Und dann gibt's die geilen Verwandlungen, wo die Helden über ihre Gürtel, wo sie irgendwie was reinstecken und dann irgendwelche Sachen rufen, oder kommt wie in so einem Videospiel so irgendwelche komischen englischen Phrasen, keine Ahnung, Saber Tooth Tiger Overdrive, Genocide oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie so ein Kram wird dann geschrien und dann kommen so die Einblendungen in lustigen Kanji und dann verwandeln sie sich in eben ihre Tierkostüme. Und es gibt ein bisschen auf die Schnute, das ist so der generische Kamen Rider. Und es sieht halt aus wie ein Spielzeug-Werbespot. Und das hat mich auch schon so ein bisschen abgeturnt hin und wieder. Also ich habe da immer noch Interesse dran und ich glaube, da steckt auch ganz viel Spaß und die können ja auch alle eine super Handlung und so weiter haben. Aber es ist schon ein bisschen schmerzhaft, da reinzukommen. Also bevor ich jetzt noch mehr über Shin Kamen Rider rede, möchte ich euch so ein bisschen Sachen an die Hand geben, die ihr euch vielleicht anschauen könnt. Falls ihr da irgendwie so reinkommen wollt oder nicht. Ich habe vor allem dann 4 Sachen gesehen, die man sich angucken kann, die ganz gut Spaß machen. Und zwar habe ich einmal gesehen das letzte Reboot Kamen Rider The First und Kamen Rider The Next, und die sind ganz interessant, gerade im Zusammenhang mit eben dem neuen, weil das eben das letzte Reboot war, was sie probiert haben. Und das ist eigentlich ganz niedlich, das macht durchaus Spaß und ist insofern ganz interessant, als dass wir dieselben Figuren haben wie eben in der Originalserie und im neuen Film, aber hier ein bisschen anders. Also die haben schon eher so die Grundprämisse genommen und machen da ziemlich wilde Sachen mit. Gerade in The Next geht dann der Film in so eine abstruse J-Horror, Body-Horror-Geschichte. Und wir kriegen Tomoro Taguchi als komischen Bösewicht, der da rumspringt und komische englische Phrasen schreit. Wir haben eine Dame mit einer Kettensägenhand, die da rumkämpft. Was eben alles getunkt in so ein J-Horror-Früh-2000er-Look ist ganz spaßig, ist ganz nett. Die beiden kann man auf jeden Fall ganz gut gucken. Der erste, der sieht irgendwie komplett aus wie so eine billig gedrehte Daily Soap. Hat auch so die Dialoge. Hat zwischendurch ganz solide Action. Und ja, der ist okay. Also die sind beide ziemlich okay. Die kann man gut gucken. Was ich ein bisschen besser noch fand, waren Kamen Rider J und Kamen Rider ZO, die man beide komplett ohne irgendwie anderes Vorwissen gut gucken kann. Die sind beide von Keita Amemiya, der auch so Sachen gedreht hat wie Hakaida oder Seram und den man dann eben kennt als so den Typen, der ein bisschen Tokusatsu für die Älteren macht und dementsprechend sind diese beiden Filme auch eher für ein bisschen älteres Publikum, die anderen beiden eigentlich auch schon. Aber die hier sind so komplett losgelöst von allem. Es gibt auch diese Spielzeuggurte nicht, Gürtel nicht und die sind relativ brutal, sie haben gute Action, sie haben tolle Monster und die gehen beide nur so knapp 50 Minuten. Also da ist minimal Storytelling vom Feinsten und ja, einfach nur ordentlich auf die Schnute mit coolen Monstern. Und die machen gut Spaß, die kann man gut schauen. Und aber ja, meine bisherige Krönung dessen, was man vor Shin Kamen Rider gucken könnte, um eben in dieses ganze Ding reinzukommen, ist Kamen Rider Black Sun, die Amazon Prime-Serie, die letztes Jahr rauskam von Kazuya Shiraishi, den man vielleicht kennt von sowas wie Blood of Wolves. Aber neulich habe ich mit Daniel besprochen, Lesson in Murder. Guter Typ. Und das ist eben eine Serie mit Hidetoshi Nishijima in der Hauptrolle. Man kennt ihn vielleicht noch von Drive My Car oder eben auch aus Shin Ultraman. Und es ist sehr politisch, sehr brutal, sehr gruselig. Wir haben viele komische Gummianzüge. Wir haben dieses ganze Spielzeuggürtel-Ding auch nicht. Also das ist schon ganz eindeutig für ein älteres Publikum. Es ist, hat einen sehr starken Bezug auf eben politische Ereignisse. Wir haben einen sehr starken Bezug auf Rassismus und Diskriminierung. Da kommt auch so richtig zum Tragen, dass diese ganzen Monster in den Filmen immer Kaijin heißen. Also sehr nah an Gaijin, was ja so das etwas herablassende Wort für Ausländer in Japanisch ist. Und nee, ist eine ganz hervorragende Serie, also die kann man sich auch ruhig mal angucken, sofern man halt keine Allergie gegen Menschen in Gummianzügen hat. Aber das ist auch das Ding, was ich dann auf jeden Fall empfehlen würde für die Leute, die sagen, oh, der Shin Kamen Rider, der hat mir nicht genug Modernes geboten, da ist nicht genug Transferleistung zu irgendwie interessanteren Dingen, das macht Kamen Rider Black Sun alles. Und ist sehr, sehr sehenswert, ganz hervorragend. Und ich finde es wirklich, wirklich eine tolle Serie. War letztes Jahr meine Serie des Jahres. Allein deshalb, weil ich eben sonst keine Serien groß geschaut habe. Ja, aber das wären so meine bisherigen Empfehlungen, was man gucken könnte. Ich habe noch zwei andere Filme gesehen, die aber mehr so als Spin-off von einer der neuen Serien waren, die dann auch ohne die Serie ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil davon vom Stil her war ein schlechter Start. Möchte ich jetzt, würde ich so für sich nicht empfehlen. Deswegen bleib bei dem Kram. Gibt's auch irgendwie teilweise auf YouTube. Und kann man sich ruhig mal angucken. Aber ja, kommen wir zu Shin Kamen Rider. Annos erster Realfilm seit eben Godzilla. Und mit Sosuke Ikematsu als den Kamen Rider. Wir haben, also den kennt man vielleicht auch noch so aus so Sachen wie Shoplifters oder Killing. Ja, also ihr habt ihn bestimmt mal gesehen. Das ist so einer, der im Moment eigentlich überall irgendwo ist. Ach ja, hier in Just Remembering war er natürlich auch. Dann haben wir Minami Hamabe, die so ein paar Filme gemacht hat, die man vielleicht irgendwie mal gesehen haben könnte. Also letztes Jahr Nippon Connection, One Day You Will Reach the Sea war sie drin. Sie war aber auch in Ace Attorney, also dem Phoenix Wright Film, und Let Me Eat Your Pancreas. Zumindest mal gehört. Da haben wir noch Tasuku Emoto, auch so einer, der im Moment gefühlt überall auftaucht. Also zuletzt habe ich ihn gleich in Anime Supremacy gesehen. Er war aber auch in A Shape of Red und hier Inuo oder Erdol von Code Eda. Also auch so ein Gesicht, was man vielleicht kennen könnte. Dann haben wir noch unter anderem einen gewissen Shinya Tsukamoto. Muss ich euch erklären, wer das ist? Ihr habt ihn vielleicht gesehen in Shin Godzilla als Wissenschaftler. Hier spielt er wieder einen Wissenschaftler. Wir haben Todo Tezuka aus Ichi the Killer, Shin Godzilla, Love and Pop, A Cutie Honey, Gamera 3, Love and Peace, A Meatball Machine, so Sachen hat man vielleicht mal gesehen. Wir haben Suzuki Matsu, auch Ichi the Killer in Shin Godzilla und Cutie Honey. Wir haben Nanase Nishino, Waldsprecherin in einem One Piece Film, war aber auch in dem Holic Film, in dem sehr schlechten, aber auch in dem zweiten Blood of Wolves, also Last of the Wolves. Wir haben noch Mirai Moriyama, über den ich mich hier sehr gefreut habe. Der war auch in Inuo, aber ich kenne ihn vor allem als den Schiffskellner in Fish Story. Und er war in Rage, über den ich neulich mit Daniel ein klein wenig sprach, als wir über den Wandering redeten. Wo ich mich auch sehr gefreut habe, ist, dass Masami Nagasawa mal wieder da ist, ne, die ja auch in Shin Ultraman dabei war oder eben auch in so Sachen wie Our Little Sister. Ist auch so eine Nase, die im Moment überall auftaucht. Also sie hat hier so einen netten kleinen Auftritt. Auch schön in Nao Omori. Ihr wisst schon, Ichi aus Ichi the Killer. Auch dabei. Wir haben Takumi Saito, der sowohl in Shin Godzilla als auch in Shin Ultraman war. Vorher auch im japanischen Cube Remake oder ja dem Phoenix Wright Film oder 13 Assassins. Also er ist ein gut beschäftigter Mann. Und dann haben wir Rolfs Lieblingsschauspieler Kanata Hongo, bekannt aus Attack on Titan oder Guns oder Diner, auch dem Full Metal Alchemist Realfilm und Kingdom. Und wir haben natürlich Todi Matsusaka aus Blood of Wolves, Wandering, Intolerance, so Sachen. Ach, hier in Death Note Light Up the New World war er auch. Kennt man. Wir haben Yutaka Takenouchi, Shin Godzilla, Shin Ultraman, Blood of Wolves, so Kram. Wir haben Mikako Ichikawa, habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie da ist. Sie ist die coole Nerdfrau in Shin Godzilla, war auch in A Girl Missing und auch in Cutie Honey, The Third Murder and Memories of Matsuko. Gute Frau. Und wir haben Ken Yasuda. Seine bekanntesten Filme sind lustigerweise alles Sprechrollen, Spirited Away, hier Wandelndes Schloss, When Marnie Was There. Aber er war auch in Hentai Kamen und The Fable. Guter Mann. Und zu guter Letzt Todo Nakamura. Der glaube ich, nee, der ist gar nicht so bekannt, aber hat so ein paar Sachen gemacht, von denen ich zumindest mal gehört habe, wie Bebop High School oder K20. Und ja. Ein großer Cast für einen Film, der eigentlich gar nicht so viele Sprechrollen hat oder große Sprechrollen, ist ganz witzig. Worum geht es hier also? Die ersten paar Minuten kann man sich übrigens auch schon auf YouTube angucken. Die große eröffnungs-splatterige Action-Sequenz, die mich direkt komplett in diesen Film gezogen hat. Aber prinzipiell haben wir eben diesen Menschen, er heißt Takeshi Hongo, der ja so mehr oder minder gegen seinen Willen eben in diesen Cyborg verwandelt wurde. Er ist hier im Anfang in kompletter Rage, bekämpft die Bösen und rettet Ruriko Midorikawa, die weibliche Hauptrolle hier, und rettet sie, kommt aber nicht darauf klar, was er eben für Gewalt anrichtet, und ist dann so ein bisschen der Shinji und möchte eigentlich nicht wieder in diesen Zustand geraten. Aber ja, im Prinzip beschließen die beiden dann eben gegen die große böse Organisation Shocker zu kämpfen. Ich muss mal gerade gucken, ob ich hier das gute Shocker ist hier ein Akronym. Das heißt Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling. Und ja, es ist eine sehr Nazi-ähnliche Organisation, die eben Menschen ummodelt, um eben irgendwie, ja, so sehr große, grausame Cyborgs zu werden. Und das ist hier noch irgendwie untermalt mit so einer Hintergrundgeschichte über eine KI, die da geschaffen wird und die da eben die Fäden zieht. Das ist aber für diesen Film noch gar nicht so wahnsinnig relevant, denn der Film ist eben sehr an diese Fernsehserie angelegt, wo die große Organisation dann irgendwie doch nicht direkt besiegt wird, sondern wo es um ein viel kleineres Ding geht. Und zwar ist dann hier ein großes Familiendrama am Laufen, um eben die Familie Midorikawa. Und zwar ist der Vater, eben gespielt von Shinya Tsukamoto, zuständig für diese Cyborgisierung der Menschen. Und er wird dann schon relativ zu Anfang, Spoiler, getötet. Und ja, der Bösewicht, der da jetzt relevant wird in diesem Film, ist Ichiro Midorikawa, der dann eben den großen, sehr Evangelion-esken Plan hat, die Menschheit quasi von ihrem physischen Dasein zu befreien und in eine Art Habitatwelt, wird es glaube ich genannt, zu transferieren. Also hier totaler Transhumanismus im Gange. Und ja, jetzt wollen natürlich die Helden mehr oder minder zusammen mit einer Regierungsorganisation dem Ganzen ein Ende setzen. Na, also es geht dann viel mehr in diesem etwas kleineren Kreise um dieses Familiending und nicht den ganz großen Kampf gegen Shocker. Und das ist aber auch gut so. Und das ist dann eben auch ganz interessant, weil sich der Film dann eben Sachen rausnimmt, die ich in der Serie soweit noch nicht gesehen habe. Nämlich zu sagen, dass die Figuren eben doch durchaus Tiefe haben und durchaus ihre psychischen Probleme haben und viel damit spielen, eben mit diesem Element, dass sie eigentlich sehr, sehr gleich sind, nur eben aus diesem gleichen Ansatz unterschiedliche Wege einschlagen. Ne? Also sowohl Held als auch Bösewicht haben das Problem, dass sie Menschen durch Gewalt verloren haben, dann selber an einen gewissen Grad an Macht gelangen und diese Macht dann eben unterschiedlich nutzen. Der eine eben, um zu beschützen und der andere eben, um zu erlösen, was dann auch so ein bisschen in diese ganze moderne Sektenrichtung schlägt, was eigentlich auch ganz interessant ist, gerade im Zuge des Attentats auf Abe letztes Jahr, was ja auch im Zusammenhang mit einer Sekte stand, die das Leben eines Menschen, oder nicht nur eines Menschen, sondern einer ganzen Familie und wahrscheinlich noch viel, viel mehr Leuten ruiniert hat. Und insofern ist das schon so ein bisschen, also ist ein bisschen versteckter, aber die Zusammenhänge sind auch durchaus da. Und das ist halt alles auch sehr, ja, wie gesagt, Evangelion-artig. Also die ganzen Figuren sind alle sehr auf. Also ich habe einen Artikel gelesen, wo es hieß, das ist alles dieses Stachelschwein-Dilemma. So, man möchte niemanden an sich ranlassen, um sich selbst zu schützen und so weiter. Gibt dem Ganzen eine ganz nette Dynamik. Also gerade die beiden Hauptfiguren, wie die sich langsam annähern, ohne dass es eben einen romantischen Subplot bekommt, ist ganz niedlich. Das ganze Transhumanismus-Ding finde ich ganz spannend. Also, dass man quasi die Seele eines Menschen mehr oder minder digitalisieren und irgendwo hochladen kann. Wird auch später im Film ganz wichtig, dass das alles eigentlich ziemlich cool und interessant und tiefer als der Film erstmal wirkt. Das Ding ist nämlich, was gleich auch viele verwirrt hat, dass der Film genau wie Shin Ultraman versucht, diese Episodenhaftigkeit der Serie nachzubilden und das auch macht. Das heißt, wir fühlen uns immer so, als wenn wir, weiß nicht, 20, 30 Minuten ein Ding schauen, wo viel geredet wird und man sagt, oh, wir müssen jetzt diesen Bösewicht bekämpfen. Und dann ist er bekämpft und dann sagt man, hat man wieder Diskussion und Handlung und sagt man, oh, wir gehen jetzt diesen Bösewicht bekämpfen. Also es fühlt sich sehr episodisch an und viele Leute sagen, ah, der Film hat keine klare Dreiaktstruktur. Und dem würde ich aber auch sehr vehement widersprechen. Nur, dass eben diese Dreiaktstruktur in Episoden aufgeteilt ist. Also wir haben so dieses ganz eindeutige, der Ruf zum Abenteuer, wo der Held keinen Bock drauf hat, weil er eben mit diesem psychischen, ich habe gerade ein ganzes Rudel Menschen auf brutalste Art und Weise ermordet, nicht klarkommt und deswegen nicht in den Roboter steigen möchte oder nicht der Roboter sein möchte, ist der Start. Wir haben zwischendurch den großen Wendepunkt, der hier übrigens auch ganz famos mit der Realität der Originalserie spielt, denn in der Originalserie hat sich der Schauspieler des Kamen Rider irgendwie ein Bein oder sogar beide Beine bei einem Stunt gebrochen und musste dann plötzlich ersetzt werden durch einen anderen Schauspieler, weswegen dann die Serie plötzlich zwei Kamen Riders hatte. Also nachdem der irgendwann genesen war, kam er eben auch wieder, um seine Rolle eben wieder aufzugreifen. Und ja, mit diesem Element wird hier eigentlich, wie ich finde, ganz interessant und clever gespielt. Wird so reingeworfen. Und ja, das ist so der große Wendepunkt. Und wir haben dann ne, einmal das auf und dann hinterher das ab und bis wir dann das große Finale. Also ich finde, das ist eine total logische Dreiaktstruktur, die eben nur aufgebrochen ist durch dieses Episode, 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 Episode. Aber die Punkte, die berühmten Beatsheet-Plotpoints, die sind alle da. Also, ja, wer sich von dieser Episodenhaftigkeit verwirren lässt, der soll ihn einfach nochmal schauen. Also generell, ich finde sowohl der als auch Ultraman gewinnen sehr davon, sie mehrfach zu schauen, weil man einfach auch mehr mitkriegt, weil also gerade auch Ultraman hat ja ein ähnliches Dialogtempo wie damals Godzilla. Da ist Kamen Rider ein bisschen gemäßigter, ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr. Ich fühlte mich ein bisschen an den vierten Evangelion-Film, wenn es dann so ein bisschen in diese Richtung in dem Dorf geht. Also so ein bisschen, dass sich die Figuren auch mal in ihrem Stützpunkt Zeit nehmen, um als Menschen miteinander zu interagieren. Und das finde ich ganz interessant, um eben auch so ein bisschen, bisschen Menschlichkeit zu lernen und ein bisschen Umgang miteinander zu lernen. Find ich ganz, ganz toll eigentlich hier gelöst. Also der Film, der hat super viel Anno drin, super viel Evangelion mit drin. Und irgendwer sagte das mal ganz nett, das ist so von diesen drei Filmen wohl der lieblichste. Na, also ich find's auch so, das ist so der persönlichste, emotionalste eigentlich von den drei Filmen. Und das ist eigentlich ganz cool, finde ich auch durchaus angemessen für die Serie, die das zwar nicht hat, aber ich weiß nicht, ich finde, es trifft irgendwie den Ton ganz gut. Und ansonsten, ja, macht Anno eben zum Großteil das, was in Shin Ultraman auch schon geschah. Nämlich, dass er irgendwie so die Sachen rauspickt, von denen er glaubt, dass sie gut waren in der Serie und Leute unterhalten und das eben in neueres Gewand steckt. Das heißt, wir haben die anotypischen abgefahrenen Kamerasachen. In Shin Ultraman war das ja eher eine Hommage an Akio Isoji, heißt das, glaube ich. Ein Typen, der irgendwie nur so Tokusatsu-Kram und abgefahrene Kunstfilme gedreht hat. Und hier haben wir schon ein bisschen, also es ist insgesamt ein bisschen gemäßigter gefilmt, jetzt verglichen mit dem Wahnsinn in Shin Ultraman. Aber die Dialogszenen, die sind relativ ruhig, relativ gemäßigt inszeniert und die Action geht dann aber so 100% Anime. Also da würde ich fast sagen, so ein bisschen im dritten Evangelion-Film so die Schiene. Es fühlt sich extrem Anime-Videospielartig an. Wir haben obskure Kameraperspektiven. Wir haben irgendwie ganz viel mit GoPro und Handy gefilmt. Und das eben in wild geschnittenen Action-Szenen. Also beim ersten Mal konnte ich auch der Action teilweise nur sehr, sehr schwer folgen. Besonders, weil es irgendwann einen großen Kampf in einem dunklen Tunnel gibt, wo quasi alle Figuren diese Kamen Rider Outfits anhaben, die halt alle sehr dunkel sind und dann eben nur irgendwie diese großen leuchtenden Augen dran haben. Und dann vielleicht zwischendurch ein bisschen Mündungsfeuer oder Motorradlicht. Und es ist alles ein bisschen ranzig CGI. Also es sieht auch wirklich aus wie so Videospiel-Zwischensequenzen. Keiner so Twin Snakes oder sowas. Und dann geht das da eben gut ab. Und ich hatte das erste Mal schon ganz schön Probleme, mit dem zu folgen. Ich habe ihn ein zweites Mal gesehen. Da ging das schon deutlich besser. Ich saß auch in beiden Filmen, in beiden Fällen relativ weit vorne. Ich glaube, das hilft auch nochmal, wenn man ein bisschen mehr Abstand hat und das einen besseren Überblick über das Gesamtbild hat. Aber es ist alles Wahnsinnstempo, wahnsinnig inszeniert, wahnsinnig geschnitten und immer haarscharf an komplett nicht mehr Nachvollziehbarkeit vorbei. Man muss auch dazu erwähnen, dass er so ein bisschen aufgreift von den Serien, dass sich der Schnitt in der Action nicht unbedingt um Kontinuität schert. Also da sind immer so kleine Auslassungen drin. Ne? Also das ist schon in der Serie. Ich habe mir noch mal ein paar Folgen angeguckt. Da geht's mehr darum, dass du Aktionen und Posen hast und Leute, die wegfliegen und zwischendurch die Bewegungen, die fallen dann auch schon mal weg. Und das ist hier eben auch noch drin, nur eben noch ein bisschen frenetischer geschnitten und inszeniert. Und es ist ziemlich wild, ziemlich geil. Also die Action ist super spektakulär, wie sieht teilweise ein bisschen billig aus, was aber auch durchaus im Sinne dessen ist, was er hier macht. Also im Sinne des ganzen Tokusatsu-Krams. Das sieht halt ein bisschen billig aus. Das ist schon okay so. Und ich finde die Bösewichte, die uns hier entgegengefeuert werden, eigentlich alle ziemlich cool. Die haben alle relativ kleine Auftritte, aber ich finde, die haben alle irgendwie was, was so ein bisschen markant ist. Ne? Wir kriegen als erstes diesen Spinnentypen, der ein bisschen redet wie dieser eine Alien-Außerirdische in Shin Ultraman, der immer seine Lieblingsphrasen ablässt. Wir haben diesen Fledermaus-Wissenschaftler, der irgendwie so mit Klonen arbeitet, was auch wieder schon wieder so was Evangelion-mäßiges hat. Und all so Geschichten, also die haben alle schon irgendwie in ihren kurzen Momenten ganz gut eingebracht, so dass ihre eigenen kleinen, wie ist das Wort, also so Herausstellungsmerkmale. Und das funktioniert schon ganz gut. Und natürlich, das ist alles ein riesen Nostalgie-Fanfest von Fans für Fans. Und ich habe auch von ein paar Leuten, oder von ein, zwei Leuten so eher, gehört, dass sie das Gefühl hatten bei Shin Ultraman, man müsse das Franchise kennen, um das wertschätzen zu können. Und auch da würde ich eigentlich zu einem gewissen Grade würde ich widersprechen. Also klar, es hilft, wenn man die ganzen Anspielungen versteht, aber ich finde, beide Filme für sich genommen funktionieren gut genug, dass man das nicht braucht. Also ich finde das ein bisschen wie so ein Tarantino-Film, der vollgepumpt ist mit Anspielungen, die auch niemand alle versteht, aber wo die Filme auch für sich stehen können und für sich funktionieren können. Und das finde ich hier eigentlich auch klar, das ist alles voll, so die Posen, die Musik und alles ist irgendwie eine Anspielung an Kamen Rider oder eben Ultraman oder hier auch ganz viel eben an Annos früheres Schaffen. Aber auch wenn man das nicht kennt, kann man den Film komplett genießen. Das Einzige, wo man sich, glaube ich, mit anfreunden muss, ist, dass durch dieses episodenhaft und dieses hohe Tempo man vielleicht das Gefühl haben könnte, dass es da irgendwie die fette Lore gibt, so dieses Geheimwissen um die Bösewichte, die da eben auftauchen und dass es da vielleicht viel Persönlichkeit oder irgendwas zu entdecken gibt, aber in der Serie sind die auch einfach nur das Monster der Woche und da steckt nicht viel hinter, also das ist schon okay, wenn man das Gefühl hat, oh, wer ist das jetzt, warum ist der hier, das ist einfach das Monster der Woche, das abgefrühstückt werden will. Und insofern, ich denke, auch wenn man nichts über diese Reihen weiß und einfach nur irgendwie einen coolen Actionfilm will, dann kann man hier eine Menge Spaß haben. Also selbst einfach die Anno-Fans, die seinen Kram mögen und wollen, die können hier, glaube ich, gut was mit anfangen und einfach Spaß haben. Wie halt einfach nicht überwältigen lassen, wir sind alles viel Informationen, sehr schnell, sehr chaotisch inszeniert. Dieser hier ist auch noch ein bisschen roher als Ultraman. Alles ein bisschen noch schwieriger zu konsumieren. Ist, glaube ich, sehr wie seine anderen Realfilme. Also ich glaube, der Higuchi, der hat da schon in so ein bisschen mainstreamigeren, konsumierbareren Stil verfrachtet, ohne eben den offensichtlichen Anno rauszuschmeißen. Aber ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ein paar Leute sagen werden, ah, mir hat Ultraman besser gefallen. Aber ich finde beide mindestens gleich gut, vielleicht Kamen Rider besser. Ich müsste ihn auch nochmal mit Untertiteln gucken, also ist immer noch ein bisschen schwierig, da alles zu verstehen. So, gerade beim ersten Schauen, also, ich meine, diese erste Action-Szene, die es hier auf YouTube gibt, die hat mich schon voll reingehauen und reingezogen. Ich war voll dabei und wollte einfach mehr von dem Kack. Die Musik ist übrigens auch super. Ich muss mir irgendwie den Soundtrack kaufen. Aber ja, ich glaube, da kann man einen Riesenspaß mit haben, auch wenn man wenig bis gar keine Ahnung von der Serie hat. Oder falls ihr die Möglichkeit habt, schaut euch ein paar Folgen von der Serie an, dass ihr so ein bisschen Gefühl dafür habt, ein bisschen Gefühl dafür, was das für Leute sind, die da auftauchen. Und dann einfach freuen, Spaß haben. Ich sagte schon irgendwie auf Twitter und in ähnlichen Kanälen, das könnte mein Film des Jahres sein. Ich hatte noch einen anderen gesehen, der da Potenzial hätte. Das ist Self-Revolutionary Cinematic Struggle von Gakuryu Ishii. Ja, den muss ich auf jeden Fall nochmal sehen, weil der noch viel, viel kaputter und wahnsinniger ist. Ja, ist so quasi das 2001 der Filmhochschulfilme übers Filme machen. Und ist ganz fantastisch und kann ich nicht abwarten, den nochmal zu sehen. Aber ja, also Shin Kamen Rider, meines Erachtens wahrscheinlich einer der zwei besten Superheldenfilme der letzten 20, 30 Jahre. Das schließt alles, was Marvel und DC gemacht haben, oder von mir aus auch Arara mit ein. Ist großartig, hat einen Riesenspaß. Schaut ihn euch an, sobald ihr die Möglichkeit habt. Er wird ja bestimmt irgendwie verfügbar sein. Und wenn einfach nur Amazon wieder sagt, hey, wir streamen den jetzt halt, schaut's euch an, ist super, ist ein Riesenspaß. Wenn ihr Anno-Fans seid, guckt ihr den sowieso. Wenn ihr Kamen Rider-Fans seid, guckt ihr den auch sowieso. Und wenn ihr beides nicht seid, dann was ist los mit euch? egal. Soll reichen für heute. Ich mach mich vom Acker. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ich habe jetzt nix vehement gespoilert, aber ich glaube, wir bewegen uns hier alle. Das ist noch in einem ganz akzeptablen Bereich. Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust auf Kamen Rider. Ich finde, die ganze Reihe sollte viel mehr Beachtung kriegen. Ihr schaut euch ruhig die Amazon Prime-Serie Kamen Rider Black Sun an. Ich glaube, die ist auf jeden Fall weltweit verfügbar. Ich glaube, in anderen Ländern als Japan ist die so ein bisschen untergegangen und man muss ein bisschen suchen, um sie tatsächlich zu finden. Da wurde nicht viel groß Werbung oder so gemacht. Also insofern, ja, guckt einfach mal bei Amazon rein. Finde ich eine sehr, sehr tolle Serie und gibt einen ganz netten Eindruck davon, was die ganze Reihe kann, wenn sie nicht für kleine Kinder ist. Und ja, das ist auch nochmal so der Punkt, den ich diesem Film und Shin Ultraman sehr hoch anrechnen würde, dass sie einfach versuchen, einerseits ein älteres Publikum, was das damals als Kind gesehen hat, zu befriedigen und gleichzeitig aber vielleicht auch ein jüngeres Publikum abzuholen, was sich aber denkt, so, oh, das ist mir alles zu kindisch, was da im Fernsehen passiert. Na, also jetzt vielleicht so Teenager oder junge Erwachsene, die das als Kind nicht gesehen haben oder den Stil nicht mehr mögen und jetzt vielleicht irgendwas ihrem Alter entsprechenderes sehen möchten. Ich glaube, die werden da auch gut bedient und wir für Leute in anderen Ländern, die mit den Reihen vielleicht gar nichts zu tun haben, denke ich, ist das ein prima Einstieg und hat für mich jedenfalls gut geklappt. Also ich habe ja mit dem ganzen Tokusatsu-Kram erst so richtig angefangen, als ich Shin Ultraman gesehen habe. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Also wir lasst euch nicht abschrecken von diesen, weiß nicht, 50 Jahren Geschichte, die da irgendwie dranhängen. Es funktioniert auch so. In diesem Sinne, jetzt wirklich Feierabend und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, was auch immer ihr tut und danke fürs Zuhören. Wir sind überall verfügbar, so Twitter und so. Wir haben einen Discord-Server, wo ihr gerne hinkommen könnt. Was ich immer vergesse, ihr könnt uns auch irgendwie 3 € auf Ko-fi spenden, falls ihr da Bock drauf habt. Falls jemand, oh, die horrenden Serverkosten will ich mittragen. Dann freuen wir uns, wenn ihr es nicht macht, dann ändert sich auch nichts. Freuen würden wir uns trotzdem. In diesem Sinne, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss.